Welcome to the Lightning Talks, day three of the Congress. We will.
Willkommen bei den Lightning Talks, Tag 3 des Kongresses.
They will smash this red button and a countdown.
Die Mitmachenden werden auf diesen roten Knopf hauen und bei Null wird der Sprecher, Vortragende stoppen, auch wenn er nicht fertig ist. Und wir hindern sie daran, weiterzusprechen, indem wir richtig laut klatschen. Und wenn wir nur laut klatschen. Und wir heißen Alexis willkommen.
The red button.
Der rote Knopf.
Red button.
Alles klar, der rote Knopf. Ich drücke jetzt hier. Also, ich gebe euch am Anfang einen kleinen Überblick über eine Innovation, die in der Schweiz passiert, im Bereich der digitalen Integrität in der Schweiz. Das Konzept ist sehr einfach. Ja, man hat das Recht zur physischen und mentalen Integrität. Und wir fügen das Recht auf digitale Integrität mit hinzu. Und das ist eine Verstärkung eurer persönlichen Autonomie. Das ist ein elementares Recht in der Verfassung. Ich habe einen Essay darüber geschrieben. Wir arbeiten seit 10 Jahren daran und wir haben darüber nachgedacht, was es für Möglichkeiten gäbe, das zu implementieren. Das sind jetzt 2 Texte, die Charta der Grundrechte. Jeder hat das Recht auf die Integrität, seine physischen und mentalen Integrität. Und in der Schweizer Verfassung gibt es also dort einen sehr ähnlichen Satz. Jeder hat die Freiheit der Bewegung zusätzlich noch dazu. Und wie fügen wir dort digitale Rechte hinein? Ich dachte, wir fügen einfach ein Wort hinzu, und zwar digital. Und dadurch haben wir zum Beispiel, was sind deine Daten, mit hinzugefügt zu dieser Verfassung. Und wir haben tatsächlich ein paar Erfolge gemacht, also zum Beispiel letztes Jahr in der Konzession des Stadtstaates Genf haben wir also das tatsächlich dort eingeführt. In Neuchâtel haben wir das auch hineinbekommen, 91%. Und es gab nur eine kleine Gruppe, die dagegen war. Das waren fundamentalistische Christen. Und sie haben gesagt, eine menschliche Person ist ein Körper und eine Seele und keine digitale Integrität. Aber das ist die Karte der Schweiz, wie es sich aktuell bewährt. Wir arbeiten in diesen bestimmten Kantonen bereits daran. In Zürich gibt es eine Initiative. Dort werden also Unterschriften gesammelt. Wir haben schon genug. Und jetzt haben wir das Recht der digitalen Integrität. Da gibt es das Recht, vergessen zu werden. Und derjenige, der meisten Menschen am meisten berührt, ist das Recht des Offline-Lebens. Das bedeutet, man kann niemanden dazu zwingen, verbunden zu sein. Es muss immer möglich sein, dass Menschen auch einen physikalischen Zugriff bekommen auf ihre Daten. Und hier haben wir eine Webseite, ihr könnt euch die angucken. Hier sind die gesamten Rechte, also auf Deutsch, die Rechte angucken. Und später, heute um 5, werde ich eine weitere Präsentation machen am CDH über diesen gesamten Bereich. Und heute Abend um 8.30 Uhr könntet ihr auch in eure lokalen Rechte, also diese digitale Integrität, mit einführen. Und es war jetzt in Straßburg eine Expo und dort hat also die Stadtregierung also auch dazu digitale Integrität mit hinzugefügt. Also es ist möglich, das bei euch hinzuzupacken. Kommt um 5 Uhr mit. Vielen lieben Dank.
Okay, du hast immer noch eine Minute übrig.
Another warm applause, please.
Bitte eine weitere Runde Applaus. Did it start? Hat das angefangen? Okay. Ich erzähle euch eine Geschichte über eine Schwachstelle, die ich in RDP gefunden habe. Ich werde nicht drüber sprechen, was RDP ist, weil ich glaube, die meisten von euch wissen, was das ist. Und hoffentlich schaffe ich es in 5 Minuten, weil das meine harte Grenze ist. Die meisten von euch kennen dieses Tool Procmon. Und ich habe versucht zu verstehen, was in dem Protokoll passiert. Und deswegen habe ich dieses alte Tool aufgemacht. Und da habe ich was sehr Altes gefunden, ist aus 2023. Und zwar habe ich da diesen DLL-Link gefunden. Und ich dachte mir, es kann nicht sein, dass ich so eine alte Sicherheitslücke finde in 2023. Also so eine Lücke in MSTSC-Exit kann nicht sein. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Früher war das einfacher. Als ich mir das früher angefangen habe, dann ist es gar nicht so einfach, diesen DLL-Hauptpfad damit reinzubringen und es zu laden. Und es wurde nicht ins System übernommen. Deswegen musste ich genauer reingucken und habe dann so ein paar Flags gefunden, die benutzt werden, um diese DLL zu laden. Und was ich da festgestellt habe, ist, dass diese DLL, die geladen wird, eine Ressourcen-DLL ist. Und was ist eine Ressourcen-DLL? Das ist eine extra DLL, die auf eine besondere Art und Weise geladen wird, sodass sie nicht ausgeführt werden kann. Sie ist read-only im Speicher. Ihr kennt vielleicht noch dieses alte Dialogfenster aus der guten alten Zeit. Wieder etwas ganz, ganz Altes. Procmon ist sehr alt. Wir haben diese sehr alte Art von Sicherheitslücke und diese alte Dialogfenster, um irgendwelche Ressourcen nachzuladen. Also diese DLL wird quasi nur zur Ressourcenladung benutzt. Was können wir damit jetzt machen? Ich habe da ein bisschen genauer reingeguckt und habe da wieder ein Déjà-vu gehabt, weil da wurden Format-Strings benutzt in dieser DLL. Und das heißt, dass ich wahrscheinlich DLL-Hijacking und Format-Strings hintereinander hängen kann und damit 2 sehr Oldschool-Sicherheitslücken zusammenpacken kann und damit daraus Profit schlagen kann. Also, was habe ich gemacht? Ich habe eine bösartige DLL geschrieben, habe sie direkt neben das RDP, die RDP-Datei gelegt, weil da lädt die RDP-Datei die DLL her und bam, wenn ich die RDP-Datei ausführe, wird sie geladen. Also, wir haben den ersten Stein der Vulnerability-Kette gelegt. So, warum hat das noch niemand gefunden? Das ist eine sehr, sehr alte Sicherheitslücke, die sehr oldschool ist in der Art und Weise. Also warum? Naja, das liegt an der CPU, weil das ist ein ARM-Chip. Und es sieht so aus, als wäre diese Sicherheitslücke nur in Windows für ARM und das benutzt halt niemand und deswegen guckt auch niemand rein. So, da habe ich mir die Frage gestellt, soll ich erst den Exploit schreiben oder soll ich es zuerst reporten? Und weil ich keine wirkliche Zeit hier habe, dachte ich mir, ach, okay, wir reporten es sofort. Und als ich habe sofort Microsoft gemeldet und als sie konnten es sehr schwer wieder nachstellen, weil sie können das mit ARM auch nicht wirklich nachstellen, weil sie haben selber keine ARM-Rechner. Die benutzen überall Intel. Aber am Ende haben sie sich dann tatsächlich dafür entschieden, dass es eine Remote Code Execution ist und ich habe eine CVE-Nummer dafür bekommen. Meine erste CVE-Nummer für ein Windows, fand ich sehr cool. Es gibt noch so ein paar andere Remote Code Executions in RDP und ihr könnt die alle in meinem LinkedIn sehen. Vielen Dank euch alle und vielen Dank.
Thank you, Dor.
Vielen Dank, Dor.
And the next speaker is
und der nächste Sprecher ist Markus.
Please welcome him.
Ein warmer Applaus.
Hello everyone. Welcome to
Hallo zusammen. Willkommen zu meinem Talk Statische Security Analyse Tools für Jabber. Wir hatten ja ein paar sehr große Vulnerabilities, zum Beispiel Log4Shell oder die Log4j, die man ja sehr einfach angreifen kann, indem man einen falsch formatierten String geben kann, zum Beispiel in einen Minecraft-Chat schreiben. Und ihr habt sicherlich von GoToFail bekommen. Das war bei Apple eine große Verwundbarkeit, die einfach diese zweimal duplicate die GoToFail-Line. Um Entwicklern helfen, etwas solches zu verbessern, gibt es Schritt für Schritt statische Code-Analyse-Tools, wie zum Beispiel, man nimmt den Code, ohne ihn durchzuführen. Und das Einfachste wäre einfach, das manuell zu tun. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen das ja automatieren. Und deswegen gibt es verschiedene Techniken, die zum Beispiel mit Compiler-Konstruktionen zu tun haben. Und da gibt es einige Tools, die wir für verschiedene Dinge nutzen, für Codequalität, um Code-Guidelines und eben die Sicherheit. Und natürlich produzieren diese Tools falsche, positive und negative Ergebnisse. Und das hat was mit theoretischen und bestimmten Theoremen zu tun. Ich habe mir verschiedene Tools für Java angeguckt. Alle diese Tools unterstützen Java. Ich habe sie ein bisschen auf zwei Dimensionen korrigiert. Und diese Kategorisierung hat mit dem internen Tool zu sehen, wie das Tool selbst funktioniert. Ich zeige euch jetzt drei Tools im Detail. Und ich habe mir angeschaut, welche Features sollten sich diese Tools haben, damit ihr sie auswählt. Das erste sind also Coding-Standards. Also das sind einfach Richtlinien, wie man die Sprache selbst benutzt, wo man schauen kann, ob man sich an die hält. Buglisten, da kann man zum Beispiel schauen, was für Probleme gibt es dort. SBOM, da geht es um Software Builds of Material, also eine Liste von Abhängigkeiten, die man sich anschauen kann, Verwundbarkeiten. Secrets ist auch wichtig, wenn man zum Beispiel einen ausgelagerten Service benutzt, wie zum Beispiel eine Datenbank, dann braucht man Credentials und dafür muss deine Anwendung ja diese Daten haben und die darf natürlich nicht hardcoden. API-Nutzung, das ist auch ein bekanntes Thema. JPM und andere Tools haben gefährliche kryptografische Deserialisation Tools und Dataflow ist eine Technik, wie man sich anschauen kann, wie sich Daten zwischen zwei Anwendungen transferiert wird. Und jetzt zeige ich euch drei Tools, die ich mitbekomme. Das erste ist Error Prone, das ist von Google. Das ist selbst in Java programmiert und es verwendet Matcher Interfaces. Das heißt, diese Interfaces schauen sich also an, die gehen durch den Code und schauen, wo, also gibt es Übereinstimmungen zwischen den, welche Methoden werden gestartet und sind die sicher. Hier haben wir dir-Kontext benutzt. Das ist ein LDAP-Lookup. Und wir haben uns angeguckt, wie Java dort anschaut und haben uns angeguckt, werden im Code diese Dinge genutzt und dann können wir nutzen, um uns anzuschauen, wo diese Fehler genutzt werden. Und da wenden wir also diese Fixes und Refactoring an. Das nächste ist CodeQL. Ja, wir haben dann GitHub, das ist das SQL für Code. Wir haben QL-Queries, die laufen durch den ganzen Code, die gucken sich den Code an und scannen dort. Also wo befinden sich Orte, wo wir von einer Datei lesen, aber wo wir auch die Datei komplett schreibbar setzen. Und das ist natürlich ziemlich gefährlich. Da müssen wir sicher gehen, dass der Input, den wir bekommen, dass er wirklich auch abgesichert ist. Und dann gucken wir uns zum Beispiel ein, gibt es Fälle, wo wir diese beiden Dinge tun. Der letzte, den ich mitgebracht habe, ist CombiCrypt. Das ist also von Krüger und alle und Eclipse. Und das schaut sich im Java-Code an, ob die Java-Kryptographie richtig implementiert ist. Einer ist für Generierung von Code und der andere ist zum Scannen. Und hat hier in Krüsel eine Sprache aufgebaut und das ist im Grunde für den Key-Erzeuger aufgebaut. Vielen lieben Dank.
Thank you, Markus.
Vielen Dank, Markus.
And our next speaker is Anna.
Und der nächste Speaker ist Anna.
One more time. Repeat.
Bitte nochmal wiederholen. Oh. Okay, sorry.
Hi.
So, hi. Also, letztens sind wir zu Apple gegangen und haben gesagt, dass iPhones und iPads keine allgemeinen Computer sind. Was? Okay. Und es zu zeigen, haben wir uns dafür entschieden, in den Verhandlungen zwischen Apple und der Europäischen Kommission einzubringen, weil es gibt ein Gerichtsverfahren über DMA-Verpflichtungen von Apple, die nicht eingehalten wurden. Und wir versuchen da freie Software zu schützen vor eben Apple und großen Unternehmen, die da Einfluss nehmen wollen. Genau. Wir versuchen gerade den DMA durchzusetzen und unsere Hauptargumente sind, dass wir versuchen, Apple zu verhindern, dass Apple dieses Prinzip aushebelt. Und das ist ein Teil unserer rechtlichen Streitigkeiten. Wir haben verschiedene davon. Eine davon ist eben hier, dass es um Geräteneutralität geht. Und dass es eben freie Software weiterhin verfügbar ist. Aber wir machen auch ganz viele andere Sachen. Genau, wir haben andere Gerichtsverfahren anstehen, die eben sich um Lizenzbedingungen drehen, wenn ihr ein Entwickler seid und ihr nicht wisst, wie ihr die Lizenzen benutzen sollt oder ihr Fragen darüber habt, über die verschiedenen freien Software-Lizenzen, dann könnt ihr uns fragen. Wir haben da auch oft gestellte Fragen dazu und da sind eben die meistgestellten Fragen vorhanden. Und wir haben auch ein Netzwerk aus Anwälten, die eben unterstützen. Das ist eine ganz große Gruppe von Experten. Und wenn ihr Juristen seid und ihr irgendwie da einen Hintergrund im Recht habt, könnt ihr euch uns gerne beitreten. Genau. Und wir versuchen eben diese ganze Diskussion anzuregen und das Wissen zu verteilen. Und wir versuchen, solche Themen immer in dieser Gruppe zu besprechen, um eben Technologie eben weiterzugeben. Genau, und unter diesem Link könnt ihr euch eben anmelden. Genau. Wir machen auch Weiterbildung, was rechtliche Themen angeht. Wir geben da eben weiter, wie man sich mit Copyright und Lizenzen verhalten muss. Und unter diesem Link könnt ihr immer die neuesten Informationen dazu bekommen. Ihr könnt es natürlich auch schreiben. Und außerdem machen wir VU Software. Das versucht es einfach zu machen, Lizenzen für Projekte zu vergeben, je nachdem, wie sie benutzt werden sollen, ob eben durch Menschen oder durch Maschinen. Und das wird von ganz vielen Organisationen benutzt und wir haben eben da so ein Framework entwickelt, um das zu vereinfachen, welche Lizenz benutzt werden sollte. Genau, und hier ist auch wieder der Link dazu. Genau, wir machen natürlich noch mehr. Wir sind auch Teil des NGI-Programms und das ist ein europäisches Programm. Und da unterstützen wir Projekte, die Rechts- und Lizenzunterstützung bieten für eben ganz viele Projekte. Einige Projekte davon kennt ihr, wie Peertube, Mastodon. Genau. Das ist ein kurzer Überblick über all unsere rechtlichen Arbeiten. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viele Fragen, aber wenn ihr welche habt, wir haben einen eigenen Assembly und könnt ihr einfach vorbeikommen und Fragen stellen. Genau. Da könnt ihr auch alles über unsere anderen Aktivitäten rausfinden, die wir eben hier haben. Genau. Aber unser Hauptthema ist gerade eben, die rechtlichen Streitigkeiten zu unterstützen. Genau. Das ist wirklich ein ganz langfristiges Ding. Ihr wisst ja, wie Anwälte so sind. Genau, die wollen alle ganz viel Geld, wir nicht. Deswegen kommt zu uns. Genau. Wenn ihr uns helfen wollt, dann dann könnt ihr einfach das Wort weitertragen über alles, was wir tun. Ihr könnt uns natürlich als freiwillig unterstützen und redet über uns.
Thanks.
Vielen Dank. Wenn wir neue Speaker haben, bitte stellt euch auf die rechte Seite. Und jetzt für den nächsten Speaker, das ist Gabriele.
Hallo?
Hallo? Es noch klappt's nicht, jetzt klappt's. Ich möchte darüber reden, ein Projekt, das mit Simulation zu tun hat. Die Simulationshypothese ist, dass unsere Realität nicht wirklich echt ist, aber eine Simulation einer anderen Realität. Und mein Ansatz ist nicht philosophisch, sondern praktisch. Meine Idee ist, Videospiele benutzen, um zu analysieren, ob bestimmte Teile dieser Idee funktionieren. Meine Start Nachweise sind, dass in manchen Spielen Dinge mit quantenmechanischen Prozessen ähnlich sind. Und meine Arbeitshypothese ist, dass wir in einer Simulation sind und ein paar Teile der Quantenmechanik ist ein unerwünschter Effekt. Und in vielen Spielen hat man geplante Effekte und ungewünschte Effekte, die sich einfach aus der die Emergenz sind von der Spieldynamik. Und ich möchte sie jetzt analysieren und dann lernen wir was über Quantenmechanik. Also der einfachste Ansatz, damit zu arbeiten, ist einfach sehr alte Spiele zu benutzen. Ich rede ein paar über Glitche bei Super Mario und in klassischem Doom und Verschränkung von Quanten. Also in vielen Spielen, da sind geplante Dynamiken, zum Beispiel Schwerkraft, die ist geplant, aber die Implementierung ist nicht perfekt. Das heißt, man hat ein paar hervortretende, emergente Dynamiken, die sich daraus ergeben. Eine, die in Super Mario gibt es eine gewisse Anzahl von Glitches. Eines ist diese hier zum Beispiel. Mario kann in Mauern hereinklippen, manchmal ein bisschen zufällig. Und diese Dynamik ist sehr ähnlich, wie Quantentunneling funktioniert. Also ein Partikel, das einfach durch eine Barriere gehen, obwohl die Barriere ein zu hohes Energieniveau hat. Und diese Ähnlichkeit ist also nicht ganz offensichtlich. Es gibt also gewisse mathematische Verbindungen und auch die Art, es zu tun, ist im Gaming, diese emergenten Dynamiken werden auch von einigen Speedrunnern und in der Realität wird sie von Ingenieuren und Wissenschaftlern genutzt. Und ein anderer Ansatz ist der RNG, also Zufallsnummerngeneratoren, die in Spielen genutzt werden und die also Komplexität in Spielen erzeugen, nur ohne dass also zu viel Rechnerzeitkosten benutzt werden. Und dabei ist es sehr wichtig, Zufallnummerngeneratoren sind also verbunden mit der Hauptinterpretation von Quantenmechanik. Also in der es gibt also eine Wahrscheinlichkeit, die nicht, also ignorant von allen Dingen ist, aber ein zentrales Element von mathematischem Verhalten ist in Spielen. Und es gibt Elemente, die Zufallsgeneratoren benutzen, aber es gibt nichts, das dort konzeptionell darunter liegt. Ich möchte hier über dieses Element in Doom reden. Da gibt es also verschiedene, werden manchmal zufällige Funktionen durchgeführt, wie zum Beispiel hier sieht. Aber ich möchte einen einzigen Teil davon gehen, und zwar, es gibt also einen zufälligen Aufruf einer Funktion und das funktioniert wie eine Projektion, weil es in einem binären Rahmen und das ist eine interessante Parallele dazu, was in der Projektionsmessung in Quanten funktioniert. Also hier sieht man die Form, wie ein Qubit definiert wird. Und es gibt viele, viele Unterschiede, aber man kann Doom so aufbauen, dass es quantenähnlich funktioniert. Also, dass man ein Werkzeug hat, das auch bereits existiert. Und das kann man nutzen, um Quantenmechanik zu studieren. Und also Verschränkung ist in der Simulation bedeutet, dass also es Ähnlichkeiten gibt zwischen dem, wie das in der Quantenmechanik und den Spielen funktioniert. Das sind nicht perfekt. Ja. Ich glaube, jetzt kommt gleich direkt der nächste Talk. Also das ist. Und jetzt gibt es einen Beifall.
Thank you, Gabriel.
Danke, Gabriel.
I will do that. Don't touch my laptop. Can you hold that for a second? Thanks. At some point we started to clap at 10 seconds. I think it's better if we start at zero so we don't...
Okay. Wir haben jetzt bei 10 Sekunden angefangen zu klatschen. Vielleicht sollten wir besser bei 0 anfangen, sonst verwirrt das die Leute. Also fangen wir lieber bei 0 an. Danke. Und willkommen. Also, ich möchte über CO2-negative Energieproduktion sprechen. Also, es geht um Energieproduktion, die CO2-negativ ist. Und wir fangen erstmal an mit Cheaten. Und sehen die Sonne als CO2-neutrale Energiequelle. Und die Sonne scheint auf Bäume und die Bäume nehmen CO2 aus der Atmosphäre, speichern das in Kohlenhydraten und das ist dann CO2 und Energie. Das Problem ist, dass die Bäume das CO2 nicht für immer speichern, weil sie irgendwann sterben und vergammeln. Und dann dabei wird wieder CO2 frei. Was man jetzt machen könnte, wäre, dass man das Holz sammelt von all den Bäumen und dann Dinge daraus baut. Möbel zum Beispiel. Aber alles wird irgendwann zusammen kaputt gehen und wird dann vergammeln und dann wird das CO2 wieder freigesetzt. Was wir also wirklich brauchen, ist ein Weg, dass wir das Holz sichern und vor Vergammeln schützen. Man kann es also verbrennen. Wer schon mal ein Lagerfeuer gemacht hat, kennt das. Man hat oben brennendes Holz und unten einfach Kohle. Und wenn man dieses brennende Kohle oder glühende Kohle aus dem Feuer nimmt und das dann löscht, dann kriegt man einfach Kohle, die man halten kann. Und das sind im Grunde Kohlekristalle. Und das wird mehr oder weniger niemals vergammeln. Wenn man das in die Erde packt, dann hat das eine Halbwertszeit von Hunderte bis Tausende von Jahren. Jetzt haben wir also einen Pfad von atmosphärischem CO2 zu Kohle, die wir tatsächlich halten können. Das heißt, dass das gesamte System CO2-negativ ist oder Carbon-negativ ist. Nicht komplett, aber es gibt nicht das gesamte CO2 wieder frei, das ursprünglich von der Atmosphäre genommen wurde. Der Energieteil ist ziemlich einfach. Man macht ein Feuer und dann haben wir thermische Energie. Damit kann man dann Häuser heizen, man kann Wasser erhitzen oder man kann Dampf erzeugen. Und das kann dann auch wieder für Elektrizitätsproduktion verwendet werden. Was macht man denn mit der ganzen Kohle? Zum Glück ist die Kohle, die von Holz hergestellt wird, und wenn das jetzt wirklich mit hoher Qualität ist, dann ist es ein guter Dünger. Man muss es also gar nicht extra vergraben, sondern Leute werden dich dafür bezahlen, es herzustellen und es dann selber vergraben. Also wir müssen nicht dafür bezahlen, dass wir CO2 rausnehmen, sondern Leute bezahlen dafür. Also wir haben Bäume. Diese Bäume nehmen dann CO2 auf und man nimmt das Holz von den Bäumen, verbrennt es teilweise und nimmt die Kohle heraus. Not all of this CO2 is released again. Und nicht das ganze CO2 wird wieder freigegeben. Das ist dieser grüne Pfad.
Okay. So, How practical is it?
So, wie praktisch oder wie praktikabel ist das? Und ich würde sagen, es ist sehr praktikabel. Es ist eine uralte Technologie. Und Kohle zu verbrennen oder erzeugen, ist älter als Metalle zu verhüten. Also es ist älter als die Bronzezeit. Der einzige Nachteil war, dass die alten Wege sehr, sehr giftig waren. Also habe ich es selber mal probiert. Und ich habe meinen Holzofen zu Hause umgebaut. Und ich habe einfach nur die Kohle rausgenommen. Und ich konnte 4 Kubikmeter Kohle produzieren. Das ist etwa eine Tonne. Das sind etwa 3 Tonnen CO2 pro Jahr. Also die Hälfte von meinem CO2-Fußabdruck habe ich in meinem eigenen Haus schon wieder abgesondert aus der Atmosphäre. Und meine Frage ist jetzt, warum zum Teufel reden die nicht darüber? Wenn du es weißt, wo der Fehler ist oder warum es nicht funktioniert, sag es mir bitte. Wenn ihr es nicht wisst, dann fragt herum und versucht es rauszufinden. Und mein Kontakt jetzt hier auf dem Kongress ist 2978.
Hi, 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 hello.
Hallo zusammen. Einfach nur, ist Dennis Eisermann hier?
Is he here? Yes? Is he there? No? Okay, he's not here. He's over there? Great. Okay, so.
Hier vorne. Alles klar. Du bist nicht dran und wir brauchen dich gleich nochmal. Bitte einen großen Applaus. Macht hier ordentlich Lärm.
Hi, I'm Jeska.
Hallo zusammen, ich bin Jeska und ich rede über gefälschte Basisstationen über Cellbot. Also Fake-Basisstationen versuchen, euren Standort zu bekommen oder Exploits auf eurem Handy zu benutzen oder den Funkverkehr zu intervenieren. Die Base-Station könnte jetzt, da könnte jetzt ein Attacker mit einer stärkeren Funkaktivität, aber der jetzt sehr nah an der Ähnlichen ist und das Handy würde sich dort einloggen. Und mit CellGuard wollen wir solche gefakte Basisstationen finden. Es funktioniert mit iOS, man braucht keinen Jailbreak, man kann es auf einem normalen iPhone benutzen. Selbst wenn du super paranoid bist und das Lockdown-Mode eingeschaltet hast, also es funktioniert auf folgendem Weg, indem es ein bisschen ein Attack, wenn das ist das Debug-Profile des Basebands ist. Genau, also mit CellGuard kann man alle Eigenschaften des aktuellen der Bankkontobasisstation nutzen, aber man kann auch die Zellen in der Nähe sich anschauen und man kann sogar die Pakete, die mit dem Basebandchip ausgetauscht werden, sehen. Und auf der technischen Ebene ist das Folgende. Das hat gestern in einem Talk beim letzten Talk im Detail erklärt. Also im Grunde, wenn man SMS erzeugt, wird dies also zum Comcenter geschickt. Comcenter erzeugt ein Paket, das den Baseband anweist, also das weiterzuschicken, das dann wirklich durch die Luft geschickt wird. Und mit CellGuard kann man also das über TestFlight laden. Und TestFlight ist im Grunde ein Beta-Download. Und dann kann man auf unsere Webseite gehen, cellguard.cmo.de gehen, dort auf den TestFlight-Link klicken und dann bekommt man eine Guide zu unserem App und man kann sie normal installieren, wie jede andere App. Man hat dann ein bisschen ein Walkthrough. Es ist ein bisschen hacky. Hier müssen wir euch mit der Installation ein bisschen helfen. Aber als erstes muss man das Debug-Profile runterladen. Das ist im Grunde erhöht das Log-Level. Das ist sehr, sehr interessant. Und wenn man sich mit iOS-Forschung beschäftigt, man kann das sogar airdroppen, die Diagnose. Und dann geht man auf die Einstellungen im Profil, installiert es dort und dann folgt man Apples Installationsanleitung. Es sagt, dass nach 21 Tagen das dann expired. Das heißt, man muss, das ist einfach wie Apple das aufgebaut hat, muss also immer verlängern. Aber CellGuard erinnert euch daran, dass man es alle 21 Tage, dieses Debug-Profil, neu installieren muss. Es wird, Süßdiagnose wird also aktiviert, wenn man die Tasten alle gleichzeitig drückt. Man geht in die Einstellungen. Man shared also dieses Süßdiagnose mit CellGuard und dort kann man sie dann importieren. Dort haben wir eine Library, das dann alles parsed. Und nichts geht nicht in die Cloud und so weiter, ist alles lokal. Und CellGuard analysiert dann alle Basisstationeninformationen und verifiziert die Zellen auch im Hintergrund. Das passiert alles auf eurem Gerät lokal. Also da kann man sich wirklich genau sehr niedrigschwellige Daten bekommen über die Spaceband. Das ist super nutzlich, um Fake Bases Stationen zu finden. Ist auch ein tolles Forschungstool. Man kann es zum Beispiel nutzen, um sich die Satellitkommunikation der neuen iPhones angucken, die auch vom Baseband aus passieren. Und bitte installiert CellGuard. Guckt es euch an. Es ist ein super interessantes Projekt. Wir haben ein Opt-in für eine Study, die sich also Fake-Base-Stationen genau angucken, um das also den Missbrauch dieser Möglichkeiten anzugehen. Das würde uns auch super helfen. Hier ist der QR-Code, um es runterzuladen und mehr Informationen zu bekommen. Ihr könnt uns auch kontaktieren bei beliebigen Fragen und vielen, vielen lieben Dank.
Thank you, Jessica.
Thank you. Vielen Dank, Jessica.
And the next speakers are Rahix and
und die nächsten sind Max und Max und Max.
Okay.
Okay. Also dieses Jahr für unsere Rust Assembly wollten wir das Maskottchen nachbauen, die Krabbe. Und weil wir es zum Congress bringen wollten, aber trotzdem so groß wie möglich, haben wir überlegt, dass wir es einfach aufblasbar machen. Also wie ein großes Pool-Toy. Also ein Spielzeug für den Pool. Und die Slides sind jetzt leider nicht up-to-date, also müssen wir es ein bisschen freestylen. Also wir haben keine Folien. Also wir sehen die Krabbe hier. Die ist aus PVC-Folie, sie ist aufblasbar. Wir haben angefangen mit einem sehr kleinen Prototyp, weil wir es das erste Mal gemacht haben, etwa so groß. Und dann haben wir es größer gemacht, zweimal, bis wir dieses Ding hatten, das unter der Rust Assembly unten hängt. Etwa 1,80 Meter breit. Und damit man so ein aufblasbares Ding basteln kann, da braucht man die PVC-Folie. Wir haben transparente Tischdecken von Baumarkt genommen. Das kann man meterweise kaufen. Und die wir benutzt haben, ist 0,2 mm dick, aber die 0,1 funktioniert auch für die Prototypen. Man muss die Nähte erhitzen. Wir haben Bügeleisen verwendet, das würden wir auch empfehlen. Ein Lötkolben funktioniert gar nicht. Schreckliche Idee. Probiert es nicht. Macht das nicht. Man braucht natürlich auch LEDs, damit es leuchtet. Und was man dann macht, ist, dass man die PVC-Folie nimmt. Man zeichnet das Muster drauf. Wir haben einen Beamer benutzt. Das ist super einfach. Man packt die Folie an die Wand, wirft das Bild an die Wand und dann schneidet man es aus, legt die Nähte aufeinander und geht dann mit dem Bügeleisen drüber. Und es ist wichtig, dass man genug Hitze reingibt, aber nicht zu viel. Man sollte so 1 Zentimeter pro Sekunde geben. Das ist eine gute Geschwindigkeit. Und damit verschweißt man quasi die Folie rundherum. Und ja, jetzt noch ein paar Dinge, die wir gelernt haben. Erstmal, ja, man muss LEDs hinzufügen. Wir haben ein paar Sachen gelernt, die wir teilen wollen. Zunächst, wenn ihr die Muster macht, geht sicher, dass ihr sie wirklich flach hinlegen könnt. Versucht nicht, da irgendetwas zu basteln, bei dem die Nähte nicht flach liegen können, wie zum Beispiel bei Muster für Stoffnähte üblich ist. Ja, ein Bügeleisen funktioniert gut für die Nähte. Holt euch ein Bügeleisen, das gut genug funktioniert. Das 220 Grad sollte mindestens erreicht werden. Unser erstes Bügeleisen hat das nicht erreicht und sobald da ein bisschen Druck drauf kam, sind die Nähte gerissen. Und wenn euer Kompressor nicht groß genug ist, Und ja, wir leihen uns täglich den Kompressor vom Lok, um es wieder aufzufüllen. Und seid außerdem vorsichtig, wo mehrere Punkte zusammenkommen von Folie. Aber eigentlich ist es nicht so schwer. Ja, ich will euch noch mehr Zeug erzählen. Es ist wirklich einfach. Wenn wir es können, könnt ihr es auch. Ihr könnt es euch in Real ansehen, unten in der Rust Assembly. Und wenn ihr mit der Krabbe reden wollt, es gibt crab.delightfulsoftware.net, glaube ich. Und wenn man etwas Nettes sagt, dann fühlt sich die vielleicht auch auf eine gewisse Art.
Ja, dann, thank you.
Ja, vielen Dank. Und der nächste Sprecher ist Dennis Eismann.
A warm applause.
Einen großen Applaus für Dennis. Vielen Dank, ich bin Dennis Eismann. Ich habe in Machine Learning Sicherheit und beim Institut für verteilte Systeme. Und dies sind keine Beispiele für die Logos für den nächsten Chaos Communications Progress. Es ist tatsächlich einfach nur Bilder, mit denen man Image-Klassifizierungssysteme also verwirren kann. Und das sind einfach Dinge, die du in ein Modell reinpackst und dann machst du eine kleine Veränderung und dann versuchst du dort also ein falsches Output. Man hat also damit eine Möglichkeit, den Input so zu verändern, um den Output also misszuleiten. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, autonome Autos dazu zu bringen, irgendwelchen Unsinn zu machen oder Gesichtserkennung zu umgehen. Normalerweise hat man dort verschiedene, als erstes schaut man sich das System an und sammelt also Wissen über das zum Beispiel. Manchmal ist das Modell Open Source und man kann es sich genau angucken oder man holt sich ein kommerzielles Produkt wie ein Erkennungssystem für Überwachung. Und dann muss man damit arbeiten, was man dort alles ändern kann. Man hat also bestimmte Ziele, was man für ein Verhalten möchte. Vielleicht möchte man zum Beispiel bei einem Erkennungssystem, dass es nicht mehr erkannt werden will. Das ist natürlich toll dort, wenn man dort also durchgehen kann. Und dann kann man das sozusagen iterieren, um Schritt für Schritt weiterzukommen. Und am Ende möchte man das dann deployen in einem digitalen oder physikalischen Szenario. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, hier kann man sehen, dort haben wir also bestimmte Punkte hereingepackt und wir wollten hier nur kleine Punkte, Teile des Bildes verändern. Dann haben wir sie importiert, dann haben wir das also ersetzt und dann im Output uns genauer angeschaut. Und wichtig ist also genau wissen, welches Bild bekomme. Und es sagt immer, es ist ein Flugzeug, aber man kann sehen, das sind ja unterschiedliche Bilder. Es gibt zwei verschiedene Arten, manche digital, manchmal physikalisch. Wenn man das digital macht, dann ist es einfacher, weil man kann tatsächlich pixelmäßig das ändern. Man kann es es sieht manchmal aus wie normale Bilder, aber die werden halt eben tatsächlich vom Modell falsch interpretiert. Oder es gibt eben die physikalischen Attacken. Also das heißt, man zum Beispiel, dann muss man aber mehr ändern, weil man das natürlich nicht pixelmäßig den Input verändern kann, weil es so eine Kamera ist. Und dann gibt es Lichtbedingungen und so weiter. Und am Ende ist natürlich gibt es einen Hintergrund, warum das geht. Also alle, die ein bisschen Machine Learning machen wollen, ist das gut zu wissen. Also dass die Probleme, die man haben kann, man kann falsche Daten haben. Ein gutes Beispiel, das ist einfach zu finden. Dann gibt es Fehler im Lernprozess, also zum Beispiel Testdata-Fehler. Und solange man ein falsches Testdatenset hat, das man nicht auf die Wahrheit, auf die Realität dann generalisieren kann. Und ein paar sehr bekannte Beispiele sind also zum Beispiel, dass dann die Entscheidungsfindungsmechanismen falsch sind. Zum Beispiel halten sie Hunde und Wölfe voneinander, weil nämlich Wölfe oft weiße Hintergründe haben, aber es hat mit Wölfen selbst gar nichts zu tun. Und am Ende gibt es eine Menge Fehler, dass es um die Umgebung geht, wo also tatsächlich das Objekt, das zur Erkenntnis drin wird. Hier gibt es ein paar sehr cooles Tool, um also dort mit arbeiten, ob man diese Adversarial Images dort einen kann. Man kann sich dieses Projekt ganz gut angucken, das ist also sehr praktisch dazu. Morgen um 5 gibt es dazu also nochmal eine Session. Ihr könnt das zusammen damit arbeiten und uns das genau angucken. Das ist alles, was ich sagen wollte. Vielen lieben Dank.
No need to rush. Just a second.
Yeah, our next speaker is Jessica again.
Kein Grund zur Eile, nur ein kleiner Moment. Und wir haben noch einmal Jessica.
Okay, let's go. A warm applause.
Und eine warme Runde Applaus. Hi, Jessica noch einmal. Und es geht um iOS Reboot. Wenn man das erstmal einschaltet, das iPhone, dann ist es gesichert. Und sehr viele Daten sind verschlüsselt. Es verbindet sich nicht automatisch mit WLAN und es zeigt nicht an, wenn man angerufen wird. Aber nachdem man es einmal anloggt hat, dann verbindet sich das Telefon plötzlich mit WLAN, zeigt eingehende Anrufe an und hat eine viel größere Angriffsfläche. Und man hat jetzt hier zum Beispiel den Lockscreen. Das kann ein paar Sachen beschützen, aber nachdem es geöffnet wurde, dann laufen sehr viele Apps gleichzeitig. Und das ist eine sehr viel große Oberfläche für Remote Code Execution. Auch die ganzen Systemdienste natürlich und die Schnittstellen, die geben natürlich Angriffsoberfläche für Nähe. Und wann sollte man das dann rebooten? Naja, wenn es geklaut wurde oder von der Polizei genommen wurde oder bevor man eine Grenze überschreitet. Naja, wenn man es verliert, hat man es aber nicht mehr, dann kann man es nicht neu starten. Was Apple jetzt dachte, ja, wir haben einen 3-Tage-Inaktivitätstimer. Wenn man 3 Tage lang das Telefon nicht entsperrt, dann ist da dieser Counter und dann startet das Telefon neu. Also haben wir 72 Stunden, um den Lockscreen zu umgehen. Wie das funktioniert ist, dass das SEP, also die Secure Enclave Processor, das hat den Keystore und der weiß einfach, wann wurde das entsperrt zuletzt. Und der Kernel, der kann dann ein Reboot initiieren. Und weil das über den User Space geht, dann ist es ein graceful Reboot, also alles geht es in gewohnten Gang, es sind keine Fehler, die ausgelöst werden. Und der Kernel würde dann wahrscheinlich auch einen Wert schreiben, dass die 3 Tage getriggert wurden und es speichert sich dann diese Zeit. Wenn dieser Reboot falsch läuft, dann kommt ein Panic im Kernel. Also dann passiert da wahrscheinlich ein Angriff im User Space. Wir müssen das jetzt wirklich beenden, ganz egal was. Und dann gibt es einen Reboot. Und dann gibt es den Keyback-Demon. Der sendet dann eine Nachricht an Apple, der sagt, dass es eben diese 3 Tage waren. Und in iOS 18 waren 7 Tage, jetzt sind es 3. In Graphene gibt es sogar 18 Stunden. Vielleicht wird es sogar noch kürzer, je nach Usability. Also was heißt das für die Polizeidienste? Sie müssen schneller werden. Sie müssen also Forensik draufwerfen mit innerhalb dieser 72 Stunden und Daten extrahieren. Aber es heißt auch, dass Diebe, wenn sie jetzt das Telefon klauen, dann sind sie meistens nicht nur an der Hardware interessiert, sondern eben auch an Bankinformationen zum Beispiel. Und sie könnten veraltete forensische Werkzeuge nutzen, die einfach für Wochen und Monate das Handy herumliegen lässt. Und jetzt funktioniert es einfach nicht mehr, weil das Telefon dann neu startet und schwerer angreifbar wird. Und wenn man mehr darüber lesen will, habe ich hier einen Blogpost. Ihr findet mich aber auch auf Social Media. Vielen Dank.
Thank you, Jessica.
Vielen Dank, Jessica.
You can introduce yourself.
Okay, du kannst dich selber vorstellen. Ich bereite die Slides vor. Hallo zusammen, ich bin Erwan aus der Bretagne in Frankreich. Hallo nochmal. Ich werde heute über Large Language Models reden und wie sie auch Dinge herbei halluzinieren. So, ihr wisst alle, dass es Halluzinationen aus LLMs gibt. Was ist es eigentlich? Und es ist etwas, was das LLM ausgibt, was faktisch korrekt, inkorrekt ist. Und wenn man eben so einem LLM tausende von Fragen stellt und nachguckt, hey, welche davon sind denn eigentlich richtig und welche sind falsch, dann kann man so ein Ranking machen, eine Rangliste machen, was eben das bessere Modell ist. Und wenn wir uns das anschauen, haben wir herausgefunden, dass die, wenn man das meiste freie Internet eben einliest und bevor eben die LLMs ihre eigenen Outputs selbst wieder gescraped haben, bevor, also als man nur das klare Internet quasi eingeladen hat, wie zum Beispiel irgendwelche Connect Repositories oder Network Repositories, wenn man sowas alles einliest, genau, also so Listen von Netzwerken und sowas einliest, warum fragt man die dann nicht nach Graphen, die eben versuchen, das Ding rauszuziehen? Also LLMs sind keine Datenbanken, wo Dinge drinstehen, sondern ist eben ein Vorhersagealgorithmus. Und wenn wir uns das Ganze anschauen mit diesen ganzen Graphen und den Ecken, dann kann man da eben viele Dinge rausfinden. Wir haben das mit 21 Graphmodellen gemacht und wenn man das aus den APIs rauszieht, die da zur Verfügung stehen, wenn man zum Beispiel jetzt als Entwickler von so einem LLM da Dinge macht, braucht 50.000 Requests und es sind sehr, sehr viele Antworten und vielleicht sind da Halluzinationen drin, aber das wollen wir eigentlich nicht wissen. Was uns wichtig ist, ist diese Liste hier, die wir sehen, von den Dingen, die wir tatsächlich gefunden haben. Und wenn wir darüber nachschauen, können wir verschiedene Graph-Bibliotheken dagegen werfen, um eben Dinge darüber herauszufinden. Und wenn wir diesen Prompt, also der ist sehr, sehr wichtig, den wir da eintragen, weil manchmal weigern sich die LLMs darauf zu antworten. Weil angeblich ist es manchmal private Information, obwohl es eigentlich öffentlich bekannt ist. Beispielausgaben von solchen LLMs, ne, mit GPT 4.0 ist quasi die, die Ausgabe so ähnlich wie die Eingabe. Wenn man sich das anguckt, die verschiedenen Ecken und Kanten, dann passieren da ganz interessante Dinge, wie zum Beispiel, dass das LLM Kanten hinzufügt, die vorher nicht da waren. Also haben wir quasi die Halluzination in solchen Graphen. Zum Beispiel Quentoo hat die richtige Anzahl Punkte hinzugefügt, aber hat die falschen Kanten dazu gemacht, wie zum Beispiel ein Stern, der nicht da sein sollte. Ne? Also da sehen wir schon sehr gut, sehr schnell, dass da Dinge quasi gespeichert werden und andere quasi halluziniert werden. Genau, das ist jetzt meine letzte Folie. Was können wir damit tun? Ja, wenn wir 5 sehr kleine Graphen hinzufügen, das aus einer Liste von sehr kleinen Graphen, dann können wir uns anschauen, wie viele Fehler sie machen. Und wir sehen eben in der linken Spalte sehen wir die LLMs, die weniger Halluzinationen haben. Und das sind eben hier einmal mit 5 Prompts und einmal mit 50.000 Prompts. Und dadurch gibt es sehr viel weniger Daten. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir eben, dass wir deutlich weniger Informationen haben. Und das sind halt alles Informationen, die über für zukünftige Entwicklungen benutzt werden können.
Okay, thank you, Erwan.
Vielen Dank.
Oh, sorry. The next speaker is Cola Flake.
Die nächste Sprechende ist Cola Flash. Du kannst auf die Bühne kommen.
A warm
Ein Applaus für Cola Flash, bitte. Okay, hi, ich bin Cola Flash, ich hacke LibreOffice und ich möchte euch ein bisschen was zeigen, was es so bei LibreOffice getan hat, wenn es darum geht, es im Webbrowser auszuführen. Lass uns damit anfangen. Ja, grundsätzlich gibt es erstmal WebAssembly, was die Webbrowser implementieren. Und es ist ähnlich wie das, was man mal mit Java hatte. Ah, ihr habt tatsächlich meine älteren Folien benutzt. Ich habe neue eigentlich hochgeladen. Aber egal, ich komme klar. Also es ist so ein bisschen ähnlich wie damals die Java Runtime Environment, die es am Ende der 90er gab. Aber jetzt ist es direkt im Webbrowser implementiert. Es gibt ein generisches Binärformat, das die Compiler bauen. Und das kann man eigentlich überall ausführen, zum Beispiel auch im Browser. Und das ihr könnt zum Beispiel einfach C oder C++ und andere Sprachen in dieses Format kompilieren. Und die Anwendung weiß gar nicht, dass sie im Browser läuft. Sie denkt einfach, dass sie für irgendeine CPU-Architektur, Prozessorarchitektur kompiliert wurde und auf einem Unix-System läuft oder so. Was ist dann mit I.O.? Es gibt kein Dateisystem im Browser. Das ist ein Problem. Aber zurück zu dem, was hier bei LibreOffice in den letzten Jahren passiert ist. Es gibt schon was, das sich LoVa nennt. Das ist eigentlich LibreOffice. Das wird zu WebAssembly kompiliert. Es gibt Dokumentation dazu, wie man das mit LibreOffice machen kann, wie man aus LibreOffice ein WebAssembly-Binary machen kann. Es benutzt Clang als Compiler, was auch zu WebAssembly kompilieren kann. Und mscripten ist so ein Wrapper, der um die Binärdatei herum getan wird. Und das emuliert dann eine Unix-Umgebung, sodass LibreOffice denkt, dass es da ein Dateisystem gibt und so weiter. Mscripten emuliert das alles. Lass uns mal anschauen, wie das eigentlich aussieht. Das gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren. So, das ist eigentlich einfach LibreOffice, das im Browser läuft. Das wird auf Localhost gehostet. Aber die Anwendung läuft im Browser. Es wird nicht vom Server ausgeführt. Ihr seht, dass hier was passiert ist mit der Farbe des Textes, wenn hier jemand reingeschrieben hat. Und das war tatsächlich JavaScript von der Webseite, welches dieses LibreOffice einbettet. Schauen wir uns das mal an. Es gibt eine Bibliothek, die so heißt und die ermöglicht es, LibreOffice-Schnittstellen vom JavaScript der Webseite zuzugreifen. Es gibt schon seit langem diese Schnittstelle in LibreOffice, die sich Juno nennt. Und dieses Juno wird jetzt in eine schöne JavaScript-API reingetan. Und hier gibt es einen kleinen Schnipsel, den man in seine Index.html-Datei tun kann. Ein ganz normales JavaScript-Objekt, dieses Array, den Array-Buffer. Und dann bekommt ihr ein CFS-Objekt aus der M-Skripten-Umgebung, welches den Zugriff auf dieses virtuelle Dateisystem ermöglicht für die C++-Applikation. Und im nächsten Schritt kann man JavaScript-Code schreiben, der mit LibreOffice interagiert. Und das ist quasi so eine Initialisierung, die ihr hier seht für die Juno-API. Ihr sagt LibreOffice damit, schaut mal ins virtuelle Dateisystem. LibreOffice weiß gar nicht, dass es virtuell ist, aber ist auch egal. Und lade diese Datei. Und ich habe noch ein paar Sekunden, also kann ich euch noch zwei Screenshots, zwei Bildschirmfotos zeigen. Hier sieht man ein Beispiel, dass man um darum herum Anwendungen bauen kann. Man muss also nicht unbedingt einfach nur sowas machen wie Google Docs, aber mit LibreOffice, sondern man kann das in Webanwendungen einbetten. Und hier gibt es quasi so eine einfache Implementierung eines Adressbuchs. Und aus diesem Adressbuch kann man Informationen in die LibreOffice-Instanz, die da auch im Browser läuft, hineinbringen. Und ihr könnt die ganzen Bedienelemente verstecken. Und hier ein anderes Beispiel, wo was passiert. Okay, danke. Danke, Cola Flash.
Und tut mir leid mit den alten Folien. Okay, der nächste Sprecher ist etwas nervös. Das ist Sophia. Bitte begrüßt sie ganz herzlich.
So.
Okay, hallo. Ich bin Sophia Ried. Ich war letztes Jahr einer der Gewinner von der Youth Hacking for Freedom Content. Genau, und das ist eine Competition von der FSFE. So, wenn ihr das nicht wisst, das ist für euch vielleicht nicht so wichtig, aber ich erkläre euch, was das ist. Was ist Youth Hacking for Freedom eigentlich? Das ist ein Wettbewerb von der FSFE, wo man ein eigenes Projekt entwickelt und es gibt keinerlei Beschränkungen, was die Idee dahinter eigentlich sein muss. Die einzige Bedingung ist, dass es sich um freie Software handeln muss. So, wer kann daran teilnehmen? Jeder zwischen 14 und 18 Jahren. Man muss aus Europa sein, aber nicht zwangsweise aus der EU. Und man braucht keine europäische Staatsbürgerschaft. Also auch Flüchtlinge können teilnehmen und sind mehr als willkommen, teilzunehmen. So, wie kann man sich registrieren? Über diesen QR-Code kann man eben sich eintragen. Also man kann sich gerade, man muss sich nicht vorher registrieren, sondern man kann das auch tun, nachdem schon Entwicklung stattgefunden hat. Die ist immer offen. Genau. Die Zeit zum Implementieren sind 6 Monate zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni. Und da hat man eben Zeit, an dem Projekt zu arbeiten und an der Idee zu arbeiten. Und in dieser Zeit kann man sich auch anmelden. Genau. Also ich hatte zwar noch keine Idee, als ich damals gestartet habe, aber ich habe mich einfach mal angemeldet, weil es gibt monatlich Termine, wo eine Idee, ein Thema besprochen und diskutiert wird, wie zum Beispiel Lizenzierung oder Versionskontrolle. Und da kann man auch Fragen stellen, wo die ganzen verschiedenen Teilnehmer über verschiedene Themen reden können, die sie beschäftigen. Und da können sie sich eben auch untereinander austauschen. Und man kann sich mit Leuten kurz schließen, überall aus Europa, die eben daran teilnehmen. Und es ist eine super Möglichkeit, da Kontakte zu knüpfen. Genau, die FSFE bringt einem auch Hilfe mit, wie zum Beispiel rechtliche oder Lizenzfragen. Und die FSFE wird da eben sehr schnell darauf antworten. Ich hatte eine Frage und sie haben sehr nett und sehr schnell geantwortet. Man kann aber auch ganz allgemeine Fragen stellen, wenn man irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Systemen hat zum Beispiel, und sie versuchen da zu unterstützen. Und sie versuchen auch Hilfe beim Coden zu geben, aber sie wollen eigentlich, dass man bei anderen Leuten nachfragt, nicht bei ihnen. Genau. Und das Wichtigste an der ganzen Sache ist, habt Spaß. Das ist die zweite Voraussetzung. Ihr müsst Spaß am Coden haben. Genau. Und es gibt 6 Gewinner. Und die Gewinnspanne ist 1024 Euro bis 4096 Euro. Genau. Und es gibt da quasi auch ein Wochenende, wo man sich dann trifft mit allen möglichen Aktivitäten, die gemacht werden. Genau. Wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, folgt uns auf den sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Mastodon. Genau. Das war's. Und vielen Dank.
Well done, well done.
Sehr gut gemacht.
As you could see, no need for stress. You were doing
also,
fine.
Gar keinen Grund, sich zu stressen. Alles war doch gut. Give a warm welcome. Als nächstes spricht Quiet Table. Bitte eine Runde Applaus.
Warte,
Ich werde über Shovel reden, das ich für ein ZDF entwickelt habe, einen Wettbewerb. Es ist ein Spiel, in dem jedes Team ein eigenes Netzwerk hat. Und die sind mit einem VPN untereinander verbunden.
Unix machine generally with multiple vulnerable services. The goal of such game is to act.
Und das Ziel dieses Spiels ist es, die Kiste des anderen Teams zu hacken, um da Flaggen zu stehlen und seine eigene gleichzeitig zu schützen. Und dass der Dienst noch läuft, es gibt da quasi einen hohen SLA. Wenn der nicht online ist, dann verliert er Punkte. Und es gibt verschiedene Formate, wie man das spielen kann. Und wenn man auf dem Netzwerk spielt, wenn man den Netzwerktraffic nicht mitschneidet. Man muss also das Netzwerk mitschneiden und mit dem, was mitgeschnitten wird, versteht man dann, warum man vielleicht Punkte verliert. Und vielleicht kann man was benutzen, um das andere Team damit zu hacken. Und das Team benutzt gerne Firewalls, um da irgendwelche Payloads zu blockieren. Das ist eine gute Verteidigung. Also wir brauchen eine Live-Traffic-Analyse, Netzwerkverkehrsanalyse. Also Wireshark können wir nicht wirklich benutzen. Es ist auf dem Paket-Level, da sieht man einfach zu viel Daten. Wir brauchen was Abstrakteres, das diese Netzwerkflüsse darstellt. Und dann gibt es noch Tulip von Team Europe. Das ist gut, aber auch noch nicht perfekt. Und TCP ist hier irgendwie komisch. Also haben wir jetzt noch ein Werkzeug basierend auf Suricata entwickelt. Das nennt sich Shovel. Das ist eine Benutzeroberfläche, wo man links die Datenströme in Echtzeit sieht und rechts die Informationen, die man braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Und es ist freie Software, es ist auf GitHub. Es ist auf Suricata basierend, das ist sehr robust. Es kann UDP, TCP, WebSockets. Man kann den Netzwerktraffic mitschneiden. Und es gibt Statistiken. Die man überwachen kann, zum Beispiel, ob eine Flag extrahiert wird. Man kann das direkt in die Firewall tun. Das ist sehr effektiv. Noch zwei Punkte. Es gibt noch libmagic. Man führt libmagic auf die Datei aus. Und wenn es eine ZIP-Datei ist, dann... Ja, man kann Angreifer damit sehr gut blockieren. Man kann auch User-Agents blockieren. Und man kann auch so Dinge sperren wie /bin/bash. Damit könnt ihr Angreifer erkennen und dann blockieren. Ja, bitte probiert Shovel aus. Es ist, wie gesagt, auf GitHub. Und ich freue mich auf Tickets, die ihr dort aufmacht, oder Feedback.
Up next. Okay, als nächstes haben wir Lukas.
And he's brought something with him
as Und er hat ein paar Dinge mitgebracht als Demo. That it works. Alles Gute, dass das auch funktioniert.
Hello, my name is Lukas.
Hallo, mein Name ist Lukas und ich stelle euch jetzt ein kleines Heimautomationsprodukt vor, das ich selber zusammengebaut habe über die letzten 10 Jahre. Und das ist alles in dieser einen Box. Warum mache ich das eigentlich? Oh, Entschuldigung, ich bin das Mikrofon nicht gewohnt. Genau, ich bin unabhängiger Hard- und Software-Entwickler für Heimautomatisierung. Ich habe eine ganze Reihe verschiedener Setups, die könnt ihr hier alle so sehen, für verschiedenste Anwendungsfälle. Und deswegen baue ich eine effiziente Möglichkeit, um all diese Sachen über lange Zeit laufen zu lassen. Und ich hoffe, dass diese Plattform mich dabei genau unterstützt. So, was sind die Herausforderungen dabei? Ja, gerade für Dinge, die lange laufen. Ja, sie müssen lange wartbar sein. Sie dürfen nicht zu viel Technical Debt haben, darf nicht zu lange an Probleme liegen lassen. Oh, das sind auch alte Folien. Genau, also die Setups müssen unabhängig sein, bedarf keine externen Abhängigkeiten haben, weil ansonsten gehen Dinge vielleicht kaputt und dann können die Dinge eben Jahrzehnte laufen statt nur Jahre. Genau, das Ganze darf aber nicht eingefroren sein, sondern ich muss vielleicht Updates machen können an der Firmware oder Security-Updates machen und ich brauche gute Netzwerkunterstützung. Wenn ich viele Installationen habe, möchte ich nicht immer vor Ort gehen müssen. Und es muss auch alles gewartet werden, deswegen braucht man da Fernwartungszugänge. So, was ist mein Ansatz dafür, den ich damit eben machen wollte? Dass all diese Projekte benutzen die gleiche Firmware. Am Anfang hatte ich verschiedene Builds dafür gemacht, aber mittlerweile ist es eine Firmware, die auf all diesen Geräten läuft. Alle Sachen, die ihr gesehen habt, haben eine Firmware und unabhängig davon, stark getrennt ist die Konfiguration davon. Also wie sind die LEDs verbunden und ähnliche Sachen. Und die gesamte Projektlogik ist in einem Skript und das kann eben angepasst werden. Das kann man erstellen, verändern und betreiben, warten auf dem Gerät selbst. Man braucht nicht mehr als eine Netzwerkanbindung und einen Browser. Genau, das Ganze ist auf OpenWrt aufgesetzt. Das ist sehr gut dafür, weil es sehr klein ist. Es ist gedacht für 24x7 Support. Es ist ein Netzwerkbetriebssystem. Es hat einen Dienst laufen, wo die Automatisierung draufläuft. Da kommt das OpenWrt auch her. Genau, es hat ein Webinterface, mit dem man arbeiten kann und wo man auch Dinge eintragen kann. Es hat ein grafisches System und es hat eine eingebaute Entwicklungsumgebung und Debugger und man kann es eben in verschiedenste Systeme einbinden, weil es eben verschiedene Bridges hat. Außerdem läuft es auf sehr kleinen Plattformen. 64 Megabyte Flash reichen schon und mit sehr wenig Strom. Genau. Ja, das ist keine Liste von Features, die ich habe, sondern eine Liste von Features, die gewollt ist. Und das ist alles Open Source. Den Build könnt und sowas, alles Open Source. Könnt ihr auf GitHub finden. Genau, scannt einfach den QR-Code, dann kommt ihr dahin. Und sprecht mich einfach an, schreibt mir eine E-Mail, da gehe ich normalerweise, das ist mein Hauptkommunikationskanal, aber die anderen gehen im Notfall auch. Vielen Dank.
Who is still awake? Can I see some hands?
Wer ist noch wach? Bitte einmal die Hände hoch. Das ist doch klasse. Ein paar Ankündigungen. Bitte lasst euren Müll nicht auf den Betten. Wir haben überall Mülleimer. Ihr müsst nicht weit laufen. Zweitens, bitte trinkt Wasser. Das ist richtig wichtig. Und wascht eure Hände. Bitte, damit ihr nicht krank werdet. Wer findet nur 5 Minuten? Das ist super für mich. Bitte einmal die Hände hoch. Vielleicht sehen wir euch das nächste Mal auf der Bühne. 1, 2,
Well, I do hope that next
das fand ich richtig gut. Naja, also wir hoffen, beim nächsten Mal kommt ihr mit und macht eine tolle, interessante, inspirierende Vorträge von euch sehen für die nächste Edition unseres Kongresses. Als nächstes, Felix, komm mal zu uns. Und bitte denkt dran, auf den Knopf zu drücken.
There we go. So, good morning, kind of.
Guten Morgen zusammen, ich bin Felix. Ich bin gerade mit meinem Doktor am Fraunhofer-Institut fertig geworden. Und dort haben wir alle möglichen großen Fahrzeuge automatisiert, also Trucks oder kleinere Fahrzeuge, wie zum Beispiel diesen Mähroboter. Und während meines Doktors hatten wir viele Expertise, wie wir die Fahrzeuge automatisieren, wie wir Frameworks wie Rust dort auf dem Fahrzeug benutzen können. Wir haben immer überlegt, wenn wir diese automatisierten Fahrzeuge haben, wie senden wir eigentlich die Missionen an das Fahrzeug? Und da haben wir das Helios-Framework entwickelt. Wenn man dort mit mobilen Maschinen arbeitet, dann haben wir verschiedene Bereiche, die wichtig sind. Also wir haben ein Nutzerinterface, wir haben Pfadfinder-Algorithmen und dann haben wir Koordinationen zwischen verschiedenen Robotern. Das ist auf der rechten Seite und auf der linken Seite haben wir das eigentliche, den eigentlichen Bau des Roboters. Und um dieses große Feld, diese große Aufgabe zu lösen, brauchen wir sehr viele Punkte dazwischen. Also zum Beispiel die Kombination zwischen den Robotern selbst, eine zentralisierte Steuerinstanz. Da muss das Nutzerinterface dran und dann das muss mit dem Roboter verbunden werden. Also wie ich schon gesagt habe, auf der rechten Seite haben wir schon ein bisschen Expertise. Wir haben Controller, Lokalisierung. Und auf der linken Seite haben wir ein Nutzerinterface und dann wollen wir vielleicht ein paar cloudbasierte Planer, um vielleicht zum Beispiel den Angriffswinkel der Fahrzeuge zu definieren. Und die Frage ist, was ist in der Mitte? Also wir wollten irgendetwas haben, deswegen haben wir dann das Helios-Framework entwickelt. Das ist ein Thema, das sehr viele verschiedene Parteien enthält. Dann lohnt es sich nicht wirklich, also dort proprietäre Software zu haben. Und dann lohnt es sich vielleicht mehr, ein Open-Source-Framework zu haben. Wie funktioniert das am besten? Also wir haben dieses Helios Core Framework, das ist in der Mitte. Und dort haben wir all die Parteien mit den Interfaces verbunden. Also zum Beispiel haben wir eine Verbindung zu den Planen. Das ist das einfach ein HTTP-REST-Interface. Und dann haben wir ein GraphQL-Interface, wo wir auch das, die Entwicklungsumgebung anbieten, damit wir unsere eigene Anwendung schreiben können. Und auf der rechten Seite haben wir ein Kit, wo wir die eigentlichen Roboter mit dem Helios verbinden können. Und wir können dort auch noch 50-50 für verbinden. Die gesamte Magie davon ist, dass wir dort für eine bestimmte Aufgabe, zum Beispiel von A zu B zu fahren, einen bestimmten Microservice nutzen können, wie zum Beispiel hier der Orange. Also wann auch immer der Nutzer den Befehl sagt, okay, bewegt das Fahrzeug dorthin, dann fragt das System den Pfadplaner-Services und dann die Instruktionen zum Fahrzeug schicken können. Und das geht auch für sehr komplexe Dinge, für verschiedene Fahrzeuge, wie zum Beispiel, wenn man verschiedene Fahrzeuge Dinge transportieren lassen will, dann kann man dort neue Microservice anrufen, wenn man auch eine weitere Planaufgabe für alle Maschinen nutzen kann, wie zum Beispiel die Feldroboter statt dem Truck. Warum ist es für euch wichtig? Zum Beispiel will man einen Schwabenroboter wie diesen orangenen Rasenmäher unten rechts haben, dann kann man Helios dafür benutzen, guckt es euch auf GitHub an. Und man kann den Link heliosframework.org dann einfach hin verbinden. Das bringt euch zu GitHub. Und ihr könnt es für eure mobilen Fahrzeugprojekte benutzen können. Das Einzige, wo wir es nicht benutzen haben, für die Lightpanels, die wir für den CCC gebaut haben, wenn ihr euch die angucken wolltet, die sind in der Lounge unter dem Radisson Hotel. Die basieren nicht auf Helios, sondern auf ArcNet. Und danke für eure Aufmerksamkeit.
Okay, und jetzt für die letzten 5 Minuten von Ruhm herzlich willkommen, Tim, unseren letzten Speaker heute. Viel Spaß. Okay, also ich werde euch meine Remote Desktop RDMA-Lösung vorstellen. So, kurz Hintergrund. Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten, einen Desktop fern zu übertragen. Man kann entweder eine Kompression teilweise zu haben, das was die meisten Lösungen machen. Man hat nicht genug Bandbreite, um alles zu übertragen. Man kann natürlich das auch unkomprimiert machen, dann sieht alles super aus, aber es braucht, hat viele Nebenwirkungen. Können wir beides gleichzeitig machen? Das ist die Frage, die ich versuche zu beantworten. Wie können wir unkomprimierte Übertragung haben und trotzdem hohe Performance haben? Was machen wir? Also das Problem ist, dass CPU-Overhead mit TCP und UDP haben und deswegen müssen wir da mit Socket-Buffern arbeiten. Und das ist ein Problem, deswegen wird es nie über das Internet funktionieren. Aber wir können über ein paar von diesen Sachen arbeiten, indem wir RDMA benutzen. Was ist RDMA eigentlich? Steht kurz für Remote Direct Memory Access. Das ist quasi ein Datentransfer komplett am Kernel vorbei. Es ist so ähnlich wie DBDK. Es ist nicht wirklich nur im User Space. Du brauchst den Kernel, um das Ganze aufzubauen. Aber ansonsten ist mit direkt am Kernel vorbei an der Netzwerkkarte dran. Wir sehen das in High Performance Computing, weil wenn man 800 Gigabit Netzwerke haben, dann will man eigentlich nicht durch den ganzen Stack gehen. Genau, und man möchte eben da Computing machen und nicht nur Datentransfer. Deswegen wird es benutzt. Es ist nichts Neues. Viele Rechenzentren, die Netzwerkinterface haben die Unterstützung für dieses Protokoll schon. Wenn man da auf eBay nachguckt, findet man die relativ billig. Die gibt es seit einigen Jahren. Was tun wir, um das Ganze zusammenzuführen? Wir haben eine Bibliothek für RDMA, die wir benutzen. Die haben wir nicht selber gebaut. Es gibt ganz viele davon. Wir benutzen LibFabric. Und es ist letztendlich eine Abstraktion für das ganze RDMA-Gedöns. Und dann benutzen wir Looking Glass. Und das ist im Prinzip das, was wir auch machen wollen. Nur, dass es eben von VMs auf den Host ist. Sprich, dass wir kein, die Idee dahinter ist, kein Dual Boot zu machen, sondern dass man eben eine VM in Linux hat und über damit gute Performance zu haben. Und da werden halt Shared Frames in die Memory gespeichert und das Ganze so rausgezogen. Und im Prinzip, das, die beiden Sachen zusammenzupacken, ist unser Projekt. Genau, also das Endergebnis kann man nicht wirklich sehen, weil das ist etwas klein, aber man sieht, es ist pixelperfekt, es ist nicht komprimiert, es hat gute Datenübertragungsraten und niedrige CPU-Auslastung. Ich kann nicht tief ins Detail gehen, weil das ist viel, dauert zu lange, aber im Prinzip sind es quasi unmodifizierte Looking Glass-Applikationen für den Client und den Server und es wird in den geshared Memory geschrieben. Dann schicken wir Kontrollkommandos darüber, die eben sowohl der Host als auch der Client lesen können. Aber um die eigentlichen Daten zu übertragen, benutzen wir RDMA, sodass wir keine CPU-Zeit verbrauchen. Und dadurch ist es möglich, mit ein paar Anpassungen zu den Host- und Client-Applikationen, um das quasi noch zu verbessern und damit die Latenz noch weiter zu reduzieren. Kann man das benutzen? Nein, in den meisten Fällen nicht. In den meisten Fällen, wo man sagt, hey, ich hätte einen Use Case, wahrscheinlich nicht. Aber es ist ein cooles technisches Projekt. Natürlich muss ich das sagen, ich habe es gemacht. Vielleicht gibt es so ein paar Nischen, in denen das benutzt werden könnte, wie zum Beispiel Videobearbeitung, weil man eben keine Kompression hat. Dann braucht man sich um Farbqualität keine Sorgen zu machen. Wenn ihr es ausprobieren wollt, es ist freie und offene Software. Es ist hauptsächlich GPL-Lizenz, aber zum Teil auch MIT-Lizenz. Und wenn ihr solche Hardware habt, dann bitte machen. Bitte nicht übers Internet laufen lassen. Es ist ein Proof of Concept. Vielleicht nicht drauf vertrauen, dass es sicher ist. Genau. Kommt auf mich zu, sprecht mit mir, gebt mir Pull-Requests. Ich nehme die gerne an. Genau. Das sind die Links zur Dokumentation und dem Repository. Ihr könnt es auch in den Lightning Talks im Hub sehen. Genau, das sind auch alle Links. Wenn ihr Fragen habt, ich weiß, das war sehr schnell, kommt einfach auf mich zu, entweder hier in Person oder per Matrix, GitHub, was auch immer. Genau.
Time is up, guys.
So, die Zeit ist vorbei. Und was für eine schöne Liste von Themen und Sprechern. Zeigt mir bitte mit den Händen, wer etwas heute gelernt hat. Ja, fast ab.